Haben wir Grund, bekümmert zu sein? Seid nicht bekümmert, haben wir gerade gesungen. Ich denke, vom Zeugnis von Bea vorher ist es schon hervorgegangen, dass wir auch bekümmert sein können. Oder wenn manche Leiden und Nöte in unserem Leben sind. Auferstehung ja, aber wie schnell kommt auch wieder Kummer in unser Leben. Wir wollen heute uns einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Der Michael hat schon den Vorspann gelesen. Ich möchte einsteigen ab Kapitel 24, Vers 13. Von diesen zwei Männern, die da unterwegs waren, es waren zwei Jünger des Herrn. Es waren zwei bekümmerte Leute, die wir hier antreffen. Und sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Ich lese ab Vers 13, Lukas 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage nach einem Flecken, der von Jerusalem 60 Stadien entfernt war, namens Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen, und es begab sich, während sie miteinander redeten und sich besprachen, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, da sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seid so traurig? Da antwortete der eine namens Kleopas und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was das selbst in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei allem dem ist heute schon der dritte Tag, seit solches geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grabe und fanden seinen Leib nicht. Kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren! Wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und sie näherten sich dem Flecken, wohin sie wanderten. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es begab sich, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Das Thema dieser Predigt heißt: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war? Und ich habe ein Schreiben aus einem Krebsforum gesehen und dort schreibt eine Person: In tiefstem seelischen Schmerz. Diese Person schreibt: Hallo, ich suche Menschen, die gerade Gleiches durchmachen oder durchgemacht haben. Mein Papa, 61 Jahre, hat im Oktober die Diagnose Lebertumor, Klammer 17 cm groß, mit Krebsherden im zweiten Leberlappen bekommen. Es wurde hin und her geredet, mehrere Ärzte befragt bezüglich einer OP, aber leider ist es zu spät. Es hat wohl schon in andere Körperteile gestreut. Letzte Woche haben sie Metastasen im Schädelknochen entdeckt. Sie vermuten den Primärtumor woanders, nicht in der Leber. Keine Zirrhose, keine Hepatitis, keine Leberschrumpfung. Er hatte bis gestern keine Schmerzen, hatte eine Chemo, Klammer 3 Monate, einmal wöchentlich gemacht, die ganz gut angeschlagen hat. Seit gestern hat er starke Nackenschmerzen und Rückenschmerzen. Keine Ahnung, ob es vom Tumor kommt oder durch eine Osteoporose. Diese Person fragt, wie geht ihr damit um? Geht es euch auch so, in Klammer, wie die Person schreibt, so verdammt nahe? Geht es euch auch so verdammt nahe? Fragt ihr euch auch, warum? Ich hoffe sehr, dass er keine Schmerzen haben wird, dass er sich nicht quälen wird. Soweit zu dieser Person aus dem Krebsforum. Ja, liebe Geschwister, es gibt wirklich schlimme Nachrichten und Krankheiten. Besonders schlimm ist es und besonders nahe geht es, wenn es wirklich Menschen sind, die man persönlich sehr gut kennt. Oder wenn dies Bekannte, Freunde oder Verwandte oder gar Familienangehörige sind. Und gerade in solchen Situationen fühlen sich Menschen ja so unendlich hilflos. Vielleicht geht es uns als Kinder Gottes manchmal auch so. Von großem, unsagbaren, tiefen und seelischem Schmerz getroffen. Die Frage ist dann, was ist zu tun oder was kann helfen? Wer kann mir auf diesem Weg, in diesem Elend Beistand leisten? Und heute, wenn wir in unseren heutigen Text hineinschauen, dann sehen wir 2 Männer, die waren in einem ähnlichen Zustand. Sie waren ebenfalls von unsagbaren Schmerzen in ihrem Herzen getroffen. Denn sie hatten eine nahestehende Person bereits verloren. Sie war nicht nur in Krankheit, sondern sie hatten diese Person verloren. Sie hatten denjenigen verloren, den sie so sehr lieb gewonnen hatten. Sie hatten denjenigen verloren, zu dem sie in ihrer Not kommen konnten, zu dem sie alles Vertrauen gefasst hatten. Sie hatten denjenigen verloren, auf den sie all ihre persönliche Hoffnung ihres Lebens gesetzt hatten. Und sie hatten denjenigen verloren, auf den sie die Hoffnung ihres ganzen Volkes, des Volkes Israels, gesetzt hatten. Ja, das sind die beiden Jünger, welche sich hier in Vers 13 auf den Weg nach Emmaus gemacht haben. Sie waren sehr bekümmert, sehr im Herzen getroffen. Wir wissen nicht, warum sie nach Emmaus gehen wollten. Emmaus liegt ungefähr 11,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Emmaus heißt übersetzt heiße Quellen. Auf dem Weg nach Emmaus, auf dem Weg zu den heißen Quellen, da quälten sie jedenfalls ihre Herzen. Ihre Herzen sind sicher heiß geworden. Sie quälten ihre Herzen mit vielen Fragen. Sie quälten sich mit Fragen herum, mit heißen Fragen, mit den Ereignissen der letzten Tage. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, heißt alleingelassen mit quälenden Fragen. Alleingelassen mit quälenden Fragen. Und hierbei wollen wir uns ganz kurz in die Lage dieser beiden Männer versetzen, die hier unterwegs nach Emmaus waren. Sie hatten, wie so viele andere zu damaliger Zeit, Jesus kennengelernt. Sie hatten so eine Freude gehabt, diesen Jesus von Nazareth kennenzulernen. Sie hatten ihm zugehört bei ihren Predigten. Sie hatten über ihn so vieles von Gott erfahren. Wie Jesus selber sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, er hat ihnen den Vater geoffenbart. Sie wurden von Jesus gelehrt, und zwar nicht wie von irgendwelchen Schriftgelehrten, sondern sie hatten die Vollmacht Jesu kennengelernt. Und sie hatten durch ihn zugleich so viele wunderbare Dinge und Ereignisse erlebt, auch manche gefahrvolle, aber immer wieder hatte Jesus herausgeholfen. Sie hatten Dinge gesehen, die sie vorher niemals gesehen hatten in ihrem Leben. Sie hatten gesehen, dass Menschen geheilt worden sind. Wie viele Kranke gab es damals in Israel. Wie viel Elend, wie viel Leid. Und sie konnten es sehen, Lahme. Die konnten auf einmal aufstehen und gehen. Wäre auch für uns heute etwas Wunderbares, so etwas zu erleben. Taube, die konnten auf einmal hören. Blinde, denen wurden die Augen geöffnet. Wo Jesus war, da war etwas in Bewegung. Stummen wurde der Mund aufgetan. Die Zunge wurde gelöst. Verdorrte Hände im Tempel hatte der Herr Jesus geheilt, sogar am Sabbat. Aussätzige, Ausgestoßene wurden rein, sie durften wieder in die Gemeinschaft kommen. Ja, sogar Menschen, die vom Teufel und von den Dämonen besessen waren, die wurden frei. Ketten wurden gesprengt, Ketten der Finsternis. Unfassbar große Dinge. Ja, und sie konnten es sogar erleben, wie Jesus selbst Tote zum Leben erweckt. Und es waren keine Einzelfälle. Wir haben mehrere Fälle in der Heiligen Schrift. Es war unbeschreiblich. Und dann, wenn die Gefahr von Stürmen vorhanden war, draußen auf der See, wenn Lebensgefahr draußen auf der tobenden See war, für Jesus, da war einfach nichts unmöglich. Er konnte sogar dem Wind und dem Wetter Befehl geben. Sei still, schweig. Und diese gehorchten ihm. Plötzlich war es still. Plötzlich war die Gefahr gebannt. Oh ja, sie hatten so vieles mit Jesus erlebt, auch damals, als diese großen Volksscharen draußen versammelt waren und der Herr Jesus dieses Volk gelehrt hat, draußen gepredigt hat, das Reich Gottes verkündigt hat. Sie waren damals lange bei Jesus, diese großen Massen. Doch Jesus wusste, dass sie noch einen weiten Weg nach Hause haben würden. Und ihn jammerte das Volk. Und er wusste, wenn sie nichts zu essen haben, dann werden sie womöglich nicht einmal zu Hause ankommen. Manche werden es kräftemäßig nicht mehr schaffen. Und so vermehrte er das Brot und die Fische. Seine Jünger sprachen, Matthäus 14, 17, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, dankte dem Vater im Himmel, gab es seinen Jüngern und sie teilten aus, sie teilten aus, sie teilten aus, sie teilten aus und es wurde nicht weniger. Es reichte für alle. Welch ein Wunder. Matthäus 14, 21 heißt es, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Wir reden immer von der Speisung der 5000. Gehen wir hierbei mal lieber von 10 oder 15.000 Leuten aus. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und es waren sicher auch viele dabei. Ja, die beiden Jünger, welche hier unterwegs nach Emmaus waren, die hatten so vieles mit Jesus erlebt. Aber, liebe Geschwister, das war sicherlich nicht der einzige Grund, warum sie sich angeschlossen haben. Nicht, weil er viele geheilt hat oder weil er der sogenannte Brotkönig beinahe geworden wäre oder andere Dinge getan hatte. Nein, durch diese Dinge, die Jesus getan hatte, welche sie an ihm gesehen und gehört hatten, wurden sie sich immer sicherer, dass dieser der Messias, der Christus sein müsse, auf den sie schon so lange gewartet hatten. Auf den Israel schon so lange gewartet hatte. Doch was sie nun vor 2 Tagen erlebt hatten, bei uns am Freitag, das hatte all ihre Hoffnungen zerschlagen. Das hat sie zermalmt. Für sie war es so unfassbar, was da geschehen war auf Golgatha. Draußen Jesus das Kreuz geschleppt. Er geschlagen und gepeinigt. Dieser Herr, mit dem sie so viel erlebt hatten. Es war so unbegreiflich. Alle Hoffnung hatten sie auf ihn gesetzt. Wie konnte es geschehen, dass Jesus, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, von der religiösen Elite einfach gefangen genommen wurde? Wie ein gemeiner Verbrecher. Es gab darin so viele Widersprüche. Warum wurde die Gefangennahme Jesu gerade durch die religiösen Leute, durch die hohen Priester und Schriftgelehrten veranlasst? Gerade die, die das Volk lehren sollten und die doch den Messias hätten bestätigen müssen, dass dieser der Christus ist. Und dann diese große Schande, dass die religiösen Fragen an die Römer weitergetragen worden sind und dadurch Jesus zum Gespött im ganzen Volk und im römischen Reich gemacht wurde. Dieses ewige Hin und Her zwischen Hohem Rat, Herodes und Pilatus. Jesus würde wie ein Fremdkörper, ja wie ein Aussätziger behandelt und hin und her gezerrt. Was gab es da für einen Aufruhr und für ein Durcheinander? Allein schon im eigenen Volk. Und dann die Geiselung, welche Pilatus veranlasste. Diese unendliche Grausamkeit der Römer. Und die Verachtung mit der Dornenkrone und dem Purpurmantel und dem Stab, dem Jesus in die Hand zu stecken. Welch eine Schmach für uns, auch die wir zu Jesus gehören, wenn wir heute davon lesen. Und dadurch, dass Pilatus dann nach der Geiselung, als Jesus ja wohl schon blutüberströmt war, dass er nach der Geiselung doch noch Jesus verurteilt hat. Und das hat all ihre Hoffnung zerschmettert, am Boden zerschmettert. Ja, es darf nicht wahr sein, was wir da von ferne gesehen haben, denken diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Wir können uns in sie hineinversetzen, dass Jesus wie ein Übeltäter, wie ein gemeiner Verbrecher ins Kreuz geschlagen wurde. Warum das alles? Hatte Gott nicht die Macht, ihn davor zu bewahren? Denkt Gott nicht an sein Volk, auch nicht an die Erlösung Israels? Gibt es denn jetzt gar keine Hoffnung mehr? Und dann die endlosen Fragen, wie geht es denn jetzt nun weiter? Was sollen wir jetzt machen ohne Jesus? An wen sollen wir uns jetzt überhaupt wenden? Haben wir uns so getäuscht? Wir hatten doch Jesus vertraut und geglaubt, dass er von Gott gekommen ist. Ich möchte uns mal fragen an der Stelle. Warst du auch schon in solchen Situationen, wo du nicht mehr wusstest, warum, weshalb, wieso das alles? Oder warst du auch schon in Situationen, wo du nicht mehr wusstest, dass Gott überhaupt noch etwas tut, dass er überhaupt noch eingreift? Oder ob du ihm, dem lebendigen Gott, überhaupt noch weiterhin vertrauen kannst? Liebe Geschwister, auch ich muss gestehen, dass ich nicht immer davon ausgenommen bin. Manches Mal verliert man den Überblick. Man weiß auch überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Man kann dies und jenes nicht gleich einordnen und es macht einen sehr, sehr unruhig. Man versucht es zwar, aber man schafft es nicht. Oh ja, ich denke, wir können mit den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, sehr, sehr mitfühlen. Ja, wir können uns sehr in ihre Situation und auch in diese quälenden Fragen, die sie herumgetragen haben, hineinversetzen. Doch in all ihren Fragen und in all ihrem quälenden Schmerz taucht hier ganz unversehens eine weitere Person auf. Die beiden, die waren so vollgepackt mit ihrem Sorgenpaket, auch mit dem, was ihnen dann noch die Frauen erzählt haben und sie da auch in Verwirrung gekommen sind, dass sie gar nicht mehr darauf achteten, wer hier jetzt zu ihnen hinzugekommen war. Ja, halt auch irgendjemand, wohl ein Fremdling, der uns hier noch irgendwie etwas hineinreden will und vieles noch von uns wissen will, uns womöglich noch komische Fragen stellt. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt heißt, Jesus ist da. Jesus ist da. Die beiden Jünger, die wussten nicht, dass es Jesus war, der jetzt hinzugekommen war, der hier nun plötzlich mit ihnen auf dem Wege war. In Vers 15 lesen wir, und es begab sich, während sie miteinander redeten und sich besprachen, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Vers 16, ihre Augen aber wurden gehalten, da sie ihn nicht erkannten. Ja, man kann sich so sehr mit den Problemen des Alltags oder mit Schwierigkeiten und Schicksalen beschäftigen oder auch regelrecht darin gefangen sein, dass man überhaupt keinen Blick mehr hat für Gott, dass man in diesem Paket gefangen ist. Und selbst wenn noch Gott da ist und sich zu erkennen gibt und Gott wirkt, so ist man doch blind dafür, weil man so sehr auf die Nöte und Probleme schaut, aber nicht auf Gott. Wobei es hier in diesem Text schon heißt, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und bedenken wir, auch solches kann Gott tun. Er kann auch die Augen halten. Wenn er zunächst nicht erkannt werden möchte, dann lässt er es auch nicht zu, dass er erkannt wird. Und gleichzeitig sehen wir aber hier auch in dieser Stelle, wie gut es unser Herr mit den Seinen meint. Er begleitet sie auf dem Weg, er kommt in ihre Sorgen hinein, er weiß um ihren Kummer, er weiß um ihre Schmerzen und deshalb begleitet er sie. Er sagt nicht zu ihnen, was habt ihr denn für ein Problem? Hört auf mit eurem Gejammer, ich lebe doch. Nein, der Herr Jesus begleitet die Seinen zunächst behutsam auf ihrem Weg der Schmerzen. Er stellt ihnen vorsichtig verschiedene Fragen. Was sind das für Reden, die ihr habt auf eurem Weg? Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Warum seid ihr so traurig? Er nimmt Anteil an dem Ergehen der Seinigen. Doch die beiden Jünger, die können es gar nicht fassen, dass hier jemand ist, der es scheinbar nicht mitbekommen hat, was mit diesem Jesus in Jerusalem geschehen ist. Das ist doch schlechthin die Sache, die ganz Jerusalem in Bewegung gebracht hat. Und in Vers 18 lesen wir, da antwortete der eine namens Kleopas und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Wir können uns vorstellen, wie vorwurfsvoll Kleopas diese Frage an Jesus gestellt hatte. Er wusste ja nicht, dass es Jesus war. Bist du der einzige Fremdling hier in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Allein schon an dieser Aussage, da erkennen wir, dass es unter dem ganzen Volk in Jerusalem völlig publik geworden ist, dass Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Es hat sich überall rumgesprochen. Ohne Medien und ohne Radio, Mundpropaganda, alles wurde weitergetragen. Und hierbei müssen wir auch zusätzlich bedenken, dass er damals das Passa in Jerusalem stattgefunden hatte, das Passafest. Laut Kirchenschreiber Josephus Flavius nahmen zum Beispiel im Jahre 65 nach Christus circa 3 Millionen jüdische Menschen an der Passafeier in Jerusalem teil, oder besser gesagt, es waren 3 Millionen jüdische Menschen, die zur Passafeier nach Jerusalem hinzukamen. Und dann waren noch die Einwohner von Jerusalem auch noch hinzuzurechnen. Und wir können davon ausgehen, dass es zur Zeit des Herrn Jesus nicht viel weniger waren. Es war also ein Massenauflauf in Jerusalem. Es war zur Zeit des Passafestes eine enorme Schar von Pilgern in Jerusalem. Viele jüdische Menschen von außerhalb, viele, viele Fremdlinge. Und somit war die Frage des Kleopas schon berechtigt. Bist du der einzige Fremdling hier unter diesen vielen, vielen? Die anderen, die wissen es doch alle, was geschehen ist. Bist du der einzige Fremdling, der nicht erfahren hat, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Bist du der einzige von diesen 3 Millionen Fremdlingen, die hier sind, der nichts davon vernommen hat, oder wie? Hierbei möchte ich noch kurz erwähnen, dass es ein interessantes Buch gibt. Ich wollte es noch mit nach vorne nehmen, es liegt hinten auf dem Regal aus, das ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen kann. Und es trägt den Titel, Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Ein Buch, das die heilsgeschichtliche Dinge wunderbar erklärt und aufzeigt, was Jesus mit uns zu tun hat und warum er am Kreuz sein Leben gelassen hat. Schon vom Alten Testament her, vom ersten Buch Mose angefangen, bis hin zu Jesus Christus. Und liebe Geschwister, wenn wir uns hierbei überlegen, dass in Deutschland derzeit circa 81,8 Millionen Menschen leben, und so viele schon etwas über das Christsein, über Jesus und die Bibel gehört haben oder die Bibel sogar zu Hause im Regal stehen haben und doch nicht wirklich wissen, was dies mit ihnen persönlich zu tun hat, so sind wir sehr, sehr traurig darüber. Und wir müssen in diesem Land wieder ganz neu fragen, bist du eigentlich der Einzige, der nicht weiß, was wirklich geschehen ist? Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu Kleopas, der den Herrn Jesus in dieser Weise gefragt hatte. Natürlich hätte Jesus sofort sagen können, das brauchst du mich nicht zu fragen, ich weiß über alles Bescheid. Doch Jesus forscht nun ein wenig weiter, er möchte von diesen Jüngern hören. Und er fragt, was? Was ist geschehen? Und sie sprachen in Vers 19 zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Und wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit solches geschehen ist. Die Jünger, die hatten ihr ganzes Herz vor diesem Gast, der mit ihnen unterwegs war, ausgeschüttet. Diese ganze Sache mit Jesus, die sie bewegt hat, sie kamen nicht davon weg in ihren Gedanken und in ihrem Herzen. Und sie waren vielleicht auch froh, dass sie das jemandem nahelegen konnten, diese Sache mit Jesus, die da geschehen ist. Und dann Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grabe, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen, Vers 24, gingen hin zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selber aber haben sie nicht gesehen. Sie waren einfach durcheinander geworfen. Das passt wieder nicht mit der Kreuzigung zusammen und jenes, sie haben es nicht zusammengebracht. Es waren auch viele Zweifel da, welche diese Jünger begleitet hatten. Die Sache, dass einige Frauen am Morgen früh am Grabe waren und den Leib Jesu nicht gesehen hatten. Sie wussten einfach nicht mehr, was wirklich Sache war und was sie überhaupt noch glauben sollten. Dabei wussten sie immer noch nicht, dass es Jesus, der auferstandene Herr war, der sie so geduldig begleitete und ihnen hier ihr Ohr auf dem Wege geliehen hatte. Denken auch wir daran, denke auch du daran, wenn du in manchen Situationen Gott nicht mehr verstehen kannst oder wenn du nicht mehr weißt, wie alles weitergehen soll in manchen Situationen, wenn du manchen Schmerz und Kummer mit dir herumträgst, dann denke daran, der Herr begleitet dich. Der Herr ist allezeit da. Der Herr sieht dich. Der Herr hört dich. Und er stellt dir vielleicht auch mancherlei Fragen. Vielleicht so ins Gewissen hinein. Vielleicht Fragen um dich und um deine Zweifel, die du hast. Und um deinen Schmerz. Aber er möchte dich auch davon überführen. Es ist sicherlich eine große Wahrheit, welche Klaus Heitzmann in dem zweiten Liedvers von Vergiss nicht zu danken zum Ausdruck bringt. Klaus Heitzmann sagt in diesem zweiten Vers, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Ist näher als je du gemeint. Genau das durften die immer aus Jünger erleben und das darf jeder von uns erleben. Wenn du sein Kind bist, dann hast du auch seinen Geist bekommen. Der Heilige Geist ist allezeit da. Durch den Heiligen Geist ist der Herr Jesus jederzeit gegenwärtig. Unser Beistand, unser Rat, unser Tröster und vieles mehr. Ja, es trifft 100% zu, was auch Psalm 139 unter anderem sagt in Vers 3. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Von hinten und von vorn hast du mich eingeschlossen und so weiter. Es trifft 100% zu. Ich möchte noch auf einen dritten Punkt zu sprechen kommen. Halte fest an Gottes Wort. Halte fest an Gottes Wort. Jesus hat lange zugehört, diesen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Er hat sein Mitgefühl gezeigt. Er hat sie gefragt. Er hat sie in all ihrem Zweifel begleitet. Aber letztendlich musste er sie überführen, wieder sie zu Gottes Wort hinlenken. Und das ist es auch, was Gott, was der Herr Jesus immer auch bei dir und bei mir tun will, was auch das Werk des Heiligen Geistes ist. Wenn wir uns so sehr mit uns selbst beschäftigen, wenn wir in Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit verfallen, wenn wir in Zweifel und Unglauben und Kummer und anderes verfallen, so sagt er, Sprüche 4, Vers 4, dein Herz halte meine Worte fest. Dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Sprüche 4, Vers 4. Dein Herz behalte meine Worte fest, bewahre meine Worte, so wirst du leben. So wundert sich nun auch der auferstandene Herr sicher an seinen Jüngern, dass er bei diesen Jüngern nicht das Festhalten seines Wortes findet. Er findet es nicht bei ihnen, er sucht es, aber er findet es nicht. Wenn sie das getan hätten, was in Sprüche 4, Vers 4 steht, dann wären sie gar nicht in diese momentane Situation gekommen. Dann hätten sie nämlich gewusst, was Gottes Ratschluss ist. Und Jesus muss nun zu ihnen sagen in Vers 25, es erscheint uns zunächst etwas hart, aber er sagt klipp und klar, o ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Liebe Freunde, Geschwister, vielleicht erwischen wir uns manchmal auch als Toren vor Gott. Wie langsam ist unser Herz oft an all das zu glauben. Wie langsam, wie träg ist unser Herz oft, uns auf das Wort Gott zu stellen. Jesus muss sagen, ihr Unverständigen, ihr Leute, die ihr nicht an den Aussagen der Heiligen Schrift festhaltet. Und er sagt in Vers 26, musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und liebe Geschwister, da können wir wirklich anfangen, vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung. Eine rote Linie, Jesus Christus, überall ist er zu finden in der ganzen Heiligen Schrift. Er legte ihnen die ganze Schrift aus, von Mose an und von allen Propheten. Und sicherlich hat er hierbei auch die Stelle aus Jesaja erwähnt, die wir am Karfreitag miteinander betrachtet hatten, wo schon Jesaja sagt, wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem war der geoffenbart? Verachtet war er und verlassen von Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer bedachte aber zu seiner Zeit, dass er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes geschlagen ward? Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen seine Gruft. Obwohl er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und lange leben. Und des Herrn Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnisse, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Nur eine Stelle von vielen. Der auferstandene Herr hat seinen Jüngern die Schriften ausgelegt. Keiner konnte es besser als er selbst. Er hatte ihnen gezeigt, was es mit Christus auf sich hatte, was die Propheten verkündigt hatten, was es mit Christus auf sich hatte und warum er leiden und sterben musste, dass er, der wahre Stellvertreter, sein sündloses Blut am Kreuz gießen musste. Und liebe Geschwister, hierbei wollen wir auch mehr und mehr erkennen, wie schlimm die Folgen der Sünde sind. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich schon erkannt haben, wie schlimm die Folgen der Sünde sind. Wir sind manchmal geneigt zu sagen, ja, ist ja auch nicht so tragisch, wenn mal wieder Sünde geschehen ist, der Herr vergibt es ja, wenn ich sündige. Vielleicht hatte Eva damals auch so gedacht, als sie von der Frucht des Baumes nahm. Doch wenn wir sehen bis zum heutigen Tag, welche enormen Folgen die Sünde von damals hatte, und dass wegen dieser einen Sünde Millionen, Milliarden, ja Billiarden von Menschen die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Gottes Gegenwart verbannt sind, dass sie diese Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen, dann sehen wir, wie schlimm die Sünde wirklich ist und wie ernst es auf der anderen Seite Gott mit der Sünde ist. Wenn die Sünde nicht wäre, liebe Geschwister, dann müssten wir heute nicht durch all diese Krankheiten, durch diese problematischen Situationen, durch die Nöte hindurch. Paulus sagt sogar im Neuen Testament, das Leiden Jesu wird alle Zeit in unserem Leben offenbar. Das Neue Testament sagt es, dass es so sein wird. Wir sind nicht davon ausgenommen. Wenn die Sünde nicht wäre, dann gäbe es auch nicht solche tiefen Wunden in dem Menschen, von dem ich eingangs berichtet habe. Da liegt ein 61-jähriger Vater im Sterben wegen Krebsgeschwüren. Man kann ihm kaum noch helfen. Und der Sohn oder die Tochter ist total verzweifelt. Wenn es doch nicht nur so nah ran ginge. Die Sünde kam in die Welt und sie brachte all dieses Unheil mit sich. Das macht auch vor den Gläubigen keinen Halt. Es hat nicht immer damit zu tun, ob wir jetzt Gott gehorsam sind oder nicht. Gott kann uns erziehen, auch mit Krankheit. Aber bitte zeig nicht mit den Fingern auf Leute, die irgendwelche Beschwerden haben. Das muss nicht immer infolge von Sünde oder Versagen sein. Seid da bitte ganz, ganz vorsichtig. Und liebe Geschwister, ich denke, wir sollten uns immer mehr der Realität bewusst werden, dass eben Sünde enorme Ausmaße hat. Ja, die eine Sünde hatte sogar solch ein Ausmaß, dass der Sohn Gottes am Kreuz seine Hände und Füße deswegen durchbohren lassen musste, deswegen sein Leben lassen musste. Man konnte das nicht einfach verwischen, diese Sünde, die im Paradies geschehen ist. Und liebe Geschwister, wenn das nicht geschehen wäre, dass der Herr Jesus sich wirklich bereit erklärt hätte, sein Leben zu lassen, wenn das nicht geschehen wäre, dann könnten wir wirklich im größten, größten Jammerloch versinken. Dann hätten wir allen Grund zu verzagen. Denn der Herr Jesus sagt, die Hölle ist Realität. Und wer nicht mit Gott versöhnt ist, der wird die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Er sagt an anderer Stelle, in der Hölle wird das Feuer nicht erlöschen, noch wird der Wurm sterben. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und wir können nur unseren Herrn und Gott darum bitten, dass er uns die Gnade und die Kraft seines Geistes schenkt, seines Geistes und seines Wortes, die Kraft seines Blutes, dass wir der Sünde und dem Bösen in jeglicher Gestalt widerstehen können. Ist kein Kinderspiel, mit dem wir es zu tun haben. Die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die hatten es bis dahin noch recht wenig begriffen, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Sie hatten einfach die Gemeinschaft und das Gespräch mit diesem Gast, der mit ihnen unterwegs war, genossen. Und als sie sich dann dem Ziel näherten, als sie sich Emmaus näherten, hatten sie ihn als ihren Gast zum Abendessen eingeladen. Bleibe bei uns, denn siehe, der Tag hat sich geneigt und der Abend kommt herbei, es will Abend werden. Jesus wollte zunächst nicht, aber sie haben ihn dann gedrängt und dann ist er doch geblieben. Ja, man muss Jesus auch mal bitten. Man muss ihn auch mal anflehen. Wir können ihn letztendlich nicht drängen, aber ihn bitten. Herr, tue doch du dies oder jenes. Und es begab sich, als er bei ihnen zu Gast war, als sie das Abendessen beginnen wollten, als er sich mit ihnen zu Tische setzte, Vers 30, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen, das war damals im Orient das Normale, aber da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen, so heißt es in Vers 31. Und ich frage uns an dieser Stelle, geht es uns nicht manchmal auch so? Da geht man durch scheinbar dunkle Täler hindurch. Der Herr ist zwar schon längst da, er ist zur Seite, der geht sogar voraus oder hinterher. Der Herr ist längst da. Doch wir erkennen ihn und sein Wirken erst, wenn wir durch das dunkle Tal beinahe durchgeschritten sind. Ich weiß es noch gut, als ich im Jahr 2004 hierher kam nach München. Hier war die Gemeinde gerade zum Auflösen. Die Räume waren gekündigt, waren schon viel Mobiliar in der Garage. Aber kurz nachdem, wo ich dann zugesagt habe und hierher kam, da war die Familie Skinner umgezogen, wer sie noch kennt, Leo und Niki. Ich wusste gar nicht, dass sie über einige Monate nach Wohnungen in München gesucht hatten. Sie wollten eine andere Wohnung. Die Wohnung drüben, die hatte Schimmel, wo sie da wohnten, vor den Gemeinderäumen. Und sie war auch zu klein. Aber sie hatten gesucht und gesucht und gesucht. Sie haben einfach nichts gefunden. Und sie haben schon gedacht, ja, wahrscheinlich will der Herr nicht, dass wir hier bleiben. Also haben sie sich schon dafür bereit erklärt, eben irgendwo anders hinzuziehen. Aber sie wollten hier in der Gemeinde weiterhin dienen, dem Herrn. Aber wo sich nichts aufgetan hatten, dann sagten sie halt, sie müssen jetzt woanders hinziehen. Sie sind jetzt auch dazu bereit. Aber als es beinahe keine andere Möglichkeit mehr gab und sie auch bereit waren, woanders hinzuziehen, da ergab es sich wie in einem Wunder, dass eine maßgeschneiderte Wohnung für sie bereitstand, und zwar nur 5 Minuten oder maximal 10 Minuten Fußweg von der Gemeinde weg. Der Herr war die ganze Zeit da und hat alles vorbereitet. Es stand eine Wohnung zur Verfügung und er hat gewusst, dass die beiden in der Gemeinde dienen wollen. Er hat's gegeben. Ja, liebe Geschwister, und das durften wir auch hier erleben mit den Gemeinderäumen. Wer von euch will sagen, dass das nicht der Herr war, der uns diese Räume geschenkt hat? Es war der Herr. Ja, der Herr, der kommt nie zu spät. Aber wir müssen festhalten an ihm. Wir müssen uns auf sein Wort stützen. Wir müssen auch durchhalten. Ich kann mich nur gut daran erinnern, wo ich mit Niki und Leo ein Gespräch hatte in der Garage drüben und dann die Niki sagte, es war der Herr. Ich wusste gar nicht, dass sie so lange diese Wohnung gesucht hatten. Aber sie konnte sagen, weil sie so lange gesucht hatten und weil dann etwas ganz Genaues parat war, es war der Herr, jawohl. Wunderbar. Ähnlich ging es den Emmaus-Jüngern. Als der Herr bei ihnen am Tisch das Brot gebrochen hatte, dann hatten sie ihn erkannt. Das ist der Herr, der hier bei uns mit auf dem Wege war. Das ist Jesus. Ja, Jesus ist tatsächlich mitten unter uns, er ist auferstanden. Und sie haben gesagt, brannte nicht schon die ganze Zeit unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war. Und genau das lesen wir auch hier in Vers 32. Es heißt in Vers 31, er verschwand vor ihnen und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Brannte da nicht schon unser Herz, dass da schon etwas anders war, als diese Person mit uns gesprochen hat. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Ja, die Frauen, die hatten tatsächlich recht gehabt. Es war keine Verwirrung, die sie hier verbreitet hatten. Jesus lebt und Jesus hat sie als Zeugen gebraucht. Das gibt's ja gar nicht. Wir müssen uns mal in diese Situation hineinversetzen. Sie konnten nur sagen, preist den Herrn, lobet ihn. Und wir können uns vorstellen, was das für eine Überraschung war für die beiden. Wir können uns vorstellen, wie schnell bei den beiden die lebendige Hoffnung wieder aufgelebt hatte. Jetzt hatten sie einen lebendigen Beweis. Sie haben wirklich Jesus, den Wahrhaftigen, erkannt. Sie hatten sich nicht getäuscht, an dem sie immer festgehalten hatten. Er ist der Christus, es ist Wahrheit, er ist der Retter. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Und ich frage dich und mich, brennt dein Herz in dir nicht auch, wenn du immer mehr von ihm und von seinem Wort und von seinem Wirken erkennst? Nicht umsonst, sagt der Apostel Paulus, im Fleiß lasset nicht nach, seid brennend im Geist, diene dem Herrn, halte fest an ihm. Römer 12, Vers 11. Seid brennend im Geist. Von den beiden Jüngern heißt es, die haben es gar nicht ausgehalten. Vorher diese Worte, bleibe bei uns, der Tag hat sich geneigt, es will Abend werden und so weiter. Ja, wir legen uns jetzt schlafen. Aber jetzt lesen wir in Vers 33, und sie standen auf in derselben Stunde, nichts mehr hat sie gehalten, und kehrten nach Jerusalem zurück. Diese 11 Kilometer wieder zurück. Und fanden die 11 und ihre Genossen versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen, auch sie haben es bezeugt. Lukas 24, Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und mit dieser Gewissheit und mit dieser Freude und mit dieser Wahrheit der Auferstehung unseres Herrn möchte ich diese Predigt schließen. Wir hatten uns 3 Punkte angesehen. Alleingelassen mit quälenden Fragen. Zweitens, Jesus ist da. Drittens, halte fest an Gottes Wort. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nie allein lässt. Wir danken dir, dass du uns immer wieder überführst in unserem Gewissen, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, wenn wir manchmal bekümmert sind, keine Aussicht mehr haben, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir vielleicht niedergeschmettert sind oder unsere Erwartungen nicht eingetroffen sind, so wie wir es gedacht haben, aber vielleicht dein Wort nicht zur Genüge kennengelernt haben. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns immer mehr dein Wort öffnest und dass wir immer mehr in deinem Wort zu Hause sind, dass wir uns immer mehr auf dein Wort stützen können und dass wir auch so dein Wirken auch immer mehr einordnen können. Bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen. Führ uns immer mehr hinein in dein Wort durch deinen Geist, der uns ja in alle Wahrheit leiten möchte. Wir möchten dir danken, Herr, dass du dein Werk mit jedem von uns tun möchtest. Und Herr, lass uns keine gekünstelte Freude haben, wenn wir auch heute diesen Tag durchwandern und auch die kommenden Wochen, sondern Herr, lass uns wahrhaftige innere Freude und Genugtuung, Herr, auch in dir haben. Und Herr, uns wirklich freuen, dass wir einen lebendigen Herrn im Himmel haben und dass dein Geist in unseren Herzen wohnt, dass du da bist, dass du der gegenwärtige und allmächtige Herr bist. Wir preisen dich und loben dich für dein Werk auf Golgatha, für das Vergießen deines Blutes und für deine wunderbare, große und herrliche Auferstehung. Wir danken dir und wir möchten dich auch heute vom Himmel her erwarten. Hilf du jedem von uns, dass wir dafür bereit sind. Dank sei dir in Ewigkeit. Amen.